Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerhaus.
Wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, es ist der 5. Februar 2026, hier ist schon Folge 310 und mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa, herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Grüße von der MS Deutschland, SOS, wir sinken. Leider wurde die Republik gleich mehrfach schwer von politischen Entscheidungen getroffen. Der Kapitän ist manövrierunfähig, die meisten Rettungsboote sind in der Ukraine. Und in der Mannschaft findet sich keine einzige Fachkraft wieder. Und das Schlimmste kommt noch.
Ja, und Land ist noch nicht in sich, würde ich sagen. Also das wird jetzt eine richtig lange Zeit. Ja, ist krass, das ist so krass.
Ja, das ist richtig krass, liebe Luisa Neubauer. SOS steht übrigens für Sozialstaat ohne Steuerzahler. Denn davon sind nur noch wenige an Bord. Und während uns das Wasser bis zum Hals steht, spielt oben am Deck die öffentlich-rechtliche Kapelle fleißig zum Tanz auf. Kann nicht mal irgendjemand Hilfe rufen?
Nee, Benjamin. Die Devise lautet Kurs halten. Ich meine, was soll schon schief gehen? Kurz vor dem Untergang erlässt die Regierungscrew in diesen Tagen dann noch so manches Gesetz, das zwar gut klingt, aber tatsächlich neue Löcher in den bundesdeutschen Rumpf reißt.
Außerdem wurde die Brücke leider von NGO-Piraten gekapert. Unser Geld haben sie bereits, nun übernehmen sie auch noch das Ruder. All das werden wir heute in Praxisbeispielen erklären und euch näher bringen. Wir schippern mit euch über die verheißten Straßen Berlins, über die Schweiz bis nach Dänemark.
Und eine ganz tolle neue Familienserie aus dem Regierungsviertel präsentieren wir euch außerdem. Die Schwimmwesten sind verteilt. Los geht's in unser erstes Thema.
Na dann mal los. Basta Berlin, das ist ja auch ein Nachwuchspodcast. Wir sind jung und wild. Ihr seid jung und wild. Könnt ja kaum besser sein.
Besser nicht, aber mehr. Und darum kümmern wir uns zum Start um den politischen Nachwuchs. Wir machen auch heute wieder ein Angebot an alle jungen Menschen da draußen. Schaut Basta Berlin und spürt den Reiz des Widerstands.
Ihr wollt auf die Barrikaden? Dann nur mit uns. Ihr wollt verbalen Krawall und Remi-Demi? Bei Basta Berlin seid ihr genau richtig.
Glaubt ihr nicht? Dann schaut euch mal die Konkurrenz an.
Besonders spannend fand ich die Landespressekonferenz, bei der ich dabei war. Die Fraktionssitzungen der CDU-Landtagsfraktion, die hier wöchentlich abgehalten werden. Außerdem bin ich in der Arbeitsgruppe Infrastruktur und Digitales dabei, wo wir diese Woche das Straßengesetz besprochen haben, welche Veränderungen dann hier diese Woche im Landtag beschlossen werden sollen.
Weltsensation! Wir haben ihn gefunden! Den verheimlichten Sohn von Philipp Amthor.
Das war Luca, 16 Jahre alt.
116 Jahre alt?
Ja, grob. Auf dem TikTok-Kanal der CDU-Fraktion Sachsen-Anhalt, da berichtet er von seinem Schülerpraktikum.
Besonders spannend für ihn das Straßengesetz und die Verordnung zum Schutz der gemeinen Staubmaus.
Luca für die CDU, gesegnet mit dem Esprit von Wolfgang Schäuble.
Wolfgang Schäuble war doch ein recht guter Redner.
Ich meine Wolfgang Schäuble heute.
Das ist mal wieder pietätlos.
Ja, so sind wir. Jung, wild und pietätlos.
Die CDU ist damit gestorben, aber es gibt noch eine besonders gefährliche Konkurrenz. Denn da gibt es Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe diese Organisation erst zu dem gemacht, was sie heute ist. Sie ist weiblich, ledig, jung und sucht
dich.
Hi, am 3. Februar veranstaltet die Grüne Jugend Kassel den großen Hobbyabend und du bist herzlich eingeladen.
Wenn du Lust hast auf einen geselligen Abend, komm vorbei, bring dein liebstes Hobby mit oder bedien dich einfach bei unseren Angeboten.
Bedien dich bei unseren Angeboten. Das klingt lecker. Das klingt nach Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Um welche Drogen geht's denn bei der Grünen Jugend Kassel?
Ich fürchte, das ist jetzt ein Missverständnis. Der Hobbyabend am Dienstag, der lief dann doch etwas gesitteter ab.
Wenn du Bock hast, Armbänder zu basteln, Brettspiele zu spielen oder mit uns Beutel besprühen willst, dann komm gern vorbei.
Und was bringst du mit?
Hi, ich bin Monika und ich bringe meine Ausmalbilder mit.
Hobbyabend bei der Grünen Jugend? Häkeln, Ausmalbilder und Kniffel? Aber du darfst ja auch deine Hobbys mitbringen.
Okay, meine Hobbys sind Deindustrialisierung und Antikolonialisierung. Meine Pronomen sind they, them und ich spreche fließend Gender- und Bärböckisch.
Na dann, viel Spaß bei der grünen Jugend. Und alle anderen Jungen und Junggebliebenen sind natürlich bei uns richtig. Hier wird gelacht, manchmal gesoffen und wir sind unfassbar produktiv.
Ja, ich spreche gerne mit Ihnen über Produktivität. Das ist ja eigentlich etwas, was Marxistinnen auch schon lange gesagt haben. Oh, wir haben Feueralarm. Das hatten wir auch noch nie.
Das passiert, wenn Linke mit einem Gewerkschafter über Produktivität sprechen. Da wird sogar der Feuermelder produktiv.
Ja, herzlich willkommen zurück. Vielen Dank für die Nachfrage zur Produktivität, denn tatsächlich machen wir uns als Linke natürlich viele Gedanken darum. Okay.
Die Linke spricht über Produktivität und der Feueralarm sabotiert das Ganze. Kein Wunder, Ines und Heidi sind ja auch heiß wie ein Vulkan. Bald stellt die Partei ja den Berliner Bürgermeister. Da rauchen schon jetzt die Köpfe.
Aber Moment, so weit ist es ja noch nicht. Es gibt immer noch eine Frau, die stellt sich den Linken in den Weg. Tatkräftig und bürgernah.
Ja, ihr Lieben, es ist Winter in Berlin und es ist wichtig, dass alle einen Beitrag dazu leisten, dass auf den Gehwegen auch Winterdienst geleistet wird. Die Anlieger müssen auch ihren Beitrag leisten. Wir sind gerade dabei, im Senat darüber zu sprechen, wie wir die Anlieger dabei unterstützen können.
Der Berliner Senat arbeitet im Akkord für seine Stadt. Dafür ist er ja bekannt. Wenn während Wimbledon-Finale und Doktorarbeit schreiben noch irgendwie Platz ist, dann wird geackert, was das Zeug hält. Der Senat von Berlin so produktiv wie eine Pressekonferenz der Linken.
Mal kurz zusammengefasst, was in der deutschen Hauptstadt so passiert ist. Wir beginnen am 12. Januar. Die Zeit schreibt: Warnung vor Glätte durch gefrierenden Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt ab den Abendstunden vor gefährlichen Verhältnissen durch Glatteis. Bei milderen Werten geht der Schnee in Regen über, der auf dem weiterhin kalten Boden überfrieren und zu Glatteis führen kann.
Sofort wird eine Politikerin wirklich aktiv. Es ist Verkehrssenatorin Ute Bonde von der CDU. Die Berliner Zeitung berichtet: Gefährliches Glatteis auf Berlins Straßen. Verkehrssenatorin will Ausnahmen für Streusalzverbot. Schnee und Eis sorgen für Ärger bei den Berlinern. Ute Bonde, CDU, will das Naturschutzgesetz ändern, damit andere Maßnahmen gegen das Eis ergriffen werden können.
Klasse! Die Bürger sind in Gefahr und die Politik handelt. Oder etwa doch nicht? Dieser Beitrag vom RBB stammt vom 30. Januar. Also 18 Tage, nachdem die Senatorin vorgeschlagen hat, Tausalz zu erlauben.
Wir versuchen, den Kopf über Wasser zu halten.
Die Notaufnahme in der Elisabeth-Klinik in Tiergarten ist voll von Glatteispatienten. Eine Ausnahmesituation für Oberarzt Paul Waschk.
Also wir haben extrem viele Stürze, glatteisbedingt, verkehrsbedingt und dabei auch relativ viele Frakturen, Brüche der Extremitäten. Und die Ressourcen sind definitiv am Limit.
Die Kliniken sind am Limit. Die Polizei empfiehlt besser, nicht vor die Tür zu gehen. Woran erinnert mich das noch gleich?
Garantiert an gar nichts, denn so etwas gab es noch nie.
Doch, hier bei Corona war das da nicht so?
Nein, da waren die Kliniken nicht am Limit. Da haben die Krankenschwestern Macarena auf den Fluren getanzt und die Krankenhäuser haben Geld für leere Betten bekommen.
Stimmt ja. Der Januar 26 ist anders als der Januar 21. Damals hieß es, da draußen besteht Lebensgefahr für Jung und Alt. Jeder kann getroffen werden und endet im Krankenhaus, bleibt zu Hause.
Das war erwiesenermaßen Unsinn. Die Gefahr für einen Krankenhausaufenthalt war für Kinder, Jugendliche und jüngere Erwachsene sehr gering.
2026 ist das anders. Da ist die Gefahr tatsächlich für jeden groß. Jeder kann ausrutschen, jeder kann sich was brechen. Und weil die Gefahr spürbar und groß ist, meiden die Deutschen freiwillig die Gefahr.
Aber was macht die Politik bei einer echten Gefahr? Wurde die Bundeswehr schon aktiviert? War Bill Gates schon in den Tagesthemen? Gibt's da was von BioNTech?
Nun ja. SPD verhindert Tausalzfreigabe auf Gehwegen. Die CDU-Fraktion reagierte darauf und bereitete einen Antrag zur Gesetzesänderung vor, wie unter bestimmten und streng regulierten Auflagen der Einsatz von Taumitteln, insbesondere auf Gehwegen, zur Sicherheit der Menschen unserer Stadt möglich werden kann. Doch die SPD spielte nicht mit. Die Entscheidung wurde auf die nächste Sitzung am 29. Januar vertagt.
Berlin bricht sich die Haxen und die SPD vertagt das Thema um 17 Tage. Was sagt man dazu?
Wir sind gerade dabei, im Senat darüber zu sprechen, wie wir die Anlieger dabei unterstützen können, denn es ist schon im Moment eine schwierige Situation. Wir haben sehr viele vereiste Gehwege.
Die Berliner üben sich in Geduld und pflegen ihre frischen Brüche. Sie entdecken ganz neue Hobbys. Sie malen Botschaften auf Gipsbeine und üben Schlittschuhfahren auf Radwegen. Manche Berliner werden in Traglufthallen gesichtet. Dort liegt kein Eis, dort kann man Tennis spielen.
Doch dann die große Überraschung. Es braucht gar kein Gesetz. Es reicht auch eine Allgemeinverfügung. 30. Januar 26. Berliner Senat erlaubt ab sofort Tausalz auf vereisten Gehwegen. Angesichts der gefährlich vereisten Gehwege in Berlin erlaubt der Senat vorübergehend den Einsatz von Tausalz. Ab sofort sind die Berliner Stadtreinigung, zum Räumen verpflichtete Grundstücksbesitzer und vom Land beauftragte Winterdienste vom Taumittelverbot befreit. Das gilt bis einschließlich Samstag, 14. Februar.
Ach was! Diese Entscheidung hätte der Senat auch schon 3 Wochen vorher treffen können. Hunderte Knochenbrüche später gibt die SPD klein bei und erlaubt den Einsatz von Tausalz.
Und Schummelfranzi vorneweg. Die Ex-Doktorin der SPD setzt sich mal wieder an die Spitze der Bewegung. Es ist in etwa so, als wenn ihre Partei erst die Bank ausraubt und Franzi dann ruft, haltet den Dieb.
Aber wenn ihr denkt, es geht nicht dümmer, abwarten. Die Berliner dürfen jetzt also Tausalz verwenden. Im Tagesspiegel erfahren wir, Streusalz sei in allen Berliner Obi-Filialen derzeit grundsätzlich ausverkauft. Das gleiche gilt etwa für alle Filialen von Holz-Possling in Berlin, den Handwerkerfachmarkt von Raab-Karcher in Kreuzberg sowie die Bauhaus-Filiale am Kurfürstendamm.
Wie ging noch gleich dieses Zitat, das angeblich von Marie Antoinette stammt?
Hängt sie höher?
Quatsch, Joppa, das andere...
Ja, wenn Sie kein Brot haben, sollen Sie doch Kuchen essen.
Richtig. Und darum passiert laut BZ das hier.
Wird jetzt in Berlin das Speisesalz knapp? Tausalz ist aus und Kochsalz wird knapp. Die preiswerte Variante für 29 Cent ist ausverkauft, nur noch Markenjodsalz für 85 Cent erhältlich.
Kein Streusalz? In ihrer Verzweiflung greifen die Berliner zu Speisesalz. Im Prenzlauer Berg hat man bereits erste Mütter mit Fleur de Sel gesehen.
Gott, ich mag ja auch Knoblauchsalz.
Oh. Oder Salz mit Paprika geräuchert.
Gott. Ja, das ist Berlin. Da beißt man erst ins Gras.
Bis der Senat sich erbarmt, das Salz freizugeben.
Und dann beißt man in den Bordstein.
Weil es lecker schmeckt.
Ich glaub schon. Und wenn ihr denkt, Berlin ist so bescheuert, bescheuerter wird's nicht, abwarten. Denn jetzt kommen die Grünen und ihre angeschlossenen Funkhäuser. CDU und SPD haben nur Chaos angerichtet. Scharfe Kritik an Tausalzfreigabe in Berlin. NABU kündigt juristische Prüfung an. Der grüne Fraktionsvorsitzende Werner Graf bezeichnete die Allgemeinverfügung als juristisch zweifelhaft. Der Naturschutzbund NABU kündigte am Freitag eine juristische Prüfung des Vorgangs an.
Mal zum Mitschreiben. 2020 waren die Grünen ja in Berlin in der Regierung. Zusammen mit der korrupten SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi haben sie eine Allgemeinverfügung erlassen. Sie haben die Bürger gezwungen, Tag und Nacht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Für den theoretischen Fall, dass sie sich im Vorbeilaufen bei jemandem mit einem Virus anstecken. Das haben die Grünen für juristisch einwandfrei gehalten. Wenn aber Tausende Berliner ausrutschen, sich Hunderte die Knochen brechen, dann sagen die Grünen, juristisch fragwürdig. Wisst ihr, wie ich das nenne? Politisch fragwürdig, illegal, skandalös, verbrecherisch. Ich halte die Corona-Politik der Jahre 2022 und 2021 und 2020 für strafbar und für ein Verbrechen. Das ist aber egal. Hauptsache, wir schützen einen Straßenbaum. Denn sobald jemand auf die Idee kommt, einen Menschen wirklich zu schützen, kommt die NGO NABU um die Ecke und klagt. Während bei Corona niemand klagen wollte, sind sie jetzt sofort dabei. Und das sagt sehr viel über NGOs. Das sagt uns sehr viel über Corona und über das, was unseren Politikern wirklich wichtig ist. Nur ein Tipp. Die Bürger sind es nicht.
Wir haben Feueralarm. Das hatten wir auch noch nie.
Bei dieser Politik muss man froh sein, wenn sie nicht produktiv ist. Stellt euch mal vor, die wäre produktiv.
wie viel Mist die bauen würden.
Stell dir vor, die würden Elektrobusse kaufen, die nicht fahren können. Das wäre schrecklich.
Das stimmt. Das wäre schrecklich. Vor allem, weil wir ja vor wenigen Wochen über Wasserstoffbusse berichtet haben, die nicht fahren können. Jeder davon hatte über 600.000 Euro gekostet. Und so standen Busse im Wert von Dutzenden Millionen Euro einfach rum. Stell dir nur mal vor, das wäre auch bei den Elektrobussen so.
Ja, stell dir das mal vor.
BVG zieht 90 E-Busse wegen Mängeln aus dem Verkehr. 2022 kauften die Berliner Verkehrsbetriebe 90 Batteriebusse bei einem niederländischen Hersteller. Aktuell sind die Busse abgestellt, weil gravierende Mängel entdeckt wurden.
Das berichtet der Tagesspiegel am 22. Januar. Weiter unten im Artikel erfahren wir dann, dass der Hersteller E-Busco schon länger in einer finanziell kritischen Lage ist. Folgendes Szenario ist also durchaus denkbar. Die Berliner BVG hat für viele Millionen Euro neue Elektrobusse gekauft. Die Dinger haben aber leider Mängel und müssen jetzt repariert werden. Dann geht der Hersteller pleite und die BVG bleibt auf ihrem Elektroschrott und auf den Kosten sitzen. Könnte passieren.
Aber hat das Buschaos mit der Antriebstechnologie zu tun? Nein, Ursache sind Risse am Fahrzeugrahmen. Das hätte auch bei einem Dieselbus passieren können.
Allerdings ist der Hersteller noch ziemlich frisch auf dem Markt und ein relativ kleines Unternehmen. Spannend ist aber, dass wir im Zusammenhang mit diesem Problem außerdem noch mehr erfahren, und zwar in der Berliner Zeitung.
Ist das kalt? Damit Berlins Elektrobusse auch während der jetzigen Frostperiode funktionieren, parken sie nachts in der Halle und werden vor dem Einsatz an Ladesäulen aufgewärmt.
Wie bitte? Die Busse müssen aufgewärmt werden?
Ist frisch?
Die funktionieren nicht bei Kälte. Das ist ja genau die Verschwörungstheorie, die es seit Jahren gegen die E-Mobilität gibt.
Berlin wollte übrigens seine Busflotte bis 2030 komplett auf elektrisch umstellen. Das klappt aber nicht, weil die Betriebshöfe nicht fertig sind.
Ich übersetze das mal so. Wir haben leider nicht genug Lagerhallen, in denen wir alle Busse auf Wohlfühltemperatur bringen können.
Wie wäre es, wenn die Busse im Winter einfach im Depot bleiben, wo es schön warm ist? Und die Bürger, die bleiben im Winter einfach auch zu Hause. Dann bricht sich niemand die Knochen und die Bäume überleben, weil keiner Salz streut.
Ihr habt wirklich Angst vor der 15-Minuten-Stadt? Wir haben was viel Schlimmeres. Die 0-Minuten-Stadt. Alles, was ihr braucht, ist 0 Minuten entfernt. Kühlschrank, Fernseher und Toilette.
Außer das Haus ist so groß wie von Jens Spahn.
Das ist wohl wahr. Und eins habe ich noch vergessen, Heizung. Leider hat die Bundesregierung vergessen, Gas zu bestellen. Deswegen gibt es dann halt keine Heizung mehr. Aber dann spart ihr euch wieder einen Weg.
Mensch, Berlin geht in den Winterschlaf, viele andere Städte auch. Von O bis O geht nichts mehr. Lockdown von Oktober bis Ostern.
Und danach? Von Ostern bis Oktober.
Aber ihr wollt doch bestimmt noch mehr von der tollen neuen Technik erfahren, oder?
Ehrlich gesagt, nein.
Ist mir wurscht. Erinnerst du dich noch an diese Wasserstoffbusse in Wien?
Ja, wir haben vor wenigen Wochen davon berichtet. Mhm. Das Problem war, dass die Busse nicht richtig geheizt werden konnten. Fahrer und Passagiere wurden bei unter 10 Grad durch die Stadt kutschiert.
Genau das war das Problem.
Aber wir sprechen jetzt ja über Elektrobusse. Das ist ja was ganz anderes. Zumindest, wenn die Elektrobusse vorher auf Wohlfühltemperatur gebracht wurden.
Nun ja, es gibt da einen Faktencheck von Korrektiv zu dem Thema. Da geht es um Elektrobusse. Die Frage lautet, wie werden die Elektrobusse im Winter eigentlich geheizt? Lies uns das doch mal vor.
Ein BVG-Pressesprecher teilt auf Korrektivanfrage per Mail mit, die Heizung dieser 30 Busse werden mit Diesel betrieben. Eine elektrische Heizung ist nicht verbaut. Allerdings wird erst ab einstelligen Temperaturbereichen, ca. 5 bis 8 Grad Außentemperatur, mit Diesel zugeheizt. Bis dahin erfolgt die Beheizung des Busses über einen Bremswiderstand.
Siehste?
Ist jetzt nicht dein Ernst. Wenn es nicht kalt ist, dann heizen die Elektrobusse mit Bremsenergie. Wenn es dann aber doch ein bisschen frischer ist, dann heizen sie mit Diesel. Und aufgewärmt werden sie mit Strom aus den Berliner Kohlekraftwerken.
So ungefähr.
Aber mal ehrlich, der Artikel von Korrektiv, der ist ja von 2019. Da hat sich die Technik doch bestimmt schon weiterentwickelt.
Dann schauen wir doch mal in die Schweiz. Der Schweizer Rundfunk berichtet aus Bern und Schaffhausen.
Schlottern im Bus ist auf unserer Batteriebus, muss man sich warm anlegen. Die Heizungen funktionieren nicht richtig.
Es sind Batteriebusse vom spanischen Hersteller Irisar, die Mühe haben zum Aufheizen. Eigentlich sollten die Busse im Innenraum überall auf 15 Grad aufheizen. Das sei aber in diesen 13 Bussen nicht möglich.
Wer das jetzt nicht verstanden hat, die Elektrobusse bleiben kalt. Fahrer und Passagiere beschweren sich. Das Problem ist die Wärmepumpe. Die ist nämlich zu schwach. Darum müsste man mit der Batterie heizen, aber dann sinkt die Reichweite der Busse. Da war sie wieder. Unsere Verschwörungstheorie gegen Elektromobilität.
Aber für jedes Problem gibt es eine Lösung.
Dieselbusse.
Wo denkst du hin? Bewegung! Die Österreicher, die machen's vor.
In Innsbruck sorgen Elektrobusse, die an einer Steigung scheitern, derzeit für Aufsehen und Spott im Netz. Mehrfach mussten Fahrgäste aussteigen und den restlichen Weg zu Fuß gehen, weil die Busse am Schusterbergweg Richtung Arzl nicht genügend Leistung brachten.
Die Fahrgäste steigen am Fuß des Berges aus und rennen auf den Gipfel. Der Elektrobus überholt sie dann leer und sammelt sie oben wieder ein. Das scheint mir nicht die beste Lösung zu sein. Kann man da nichts machen?
Na klar, Dieselbusse.
Als Übergangslösung stellt der Hersteller 8 Dieselbusse bereit, die ebenfalls im Einsatz sind. Laut Betreiber betreffe das Problem nur diese eine Steigung und trete insgesamt selten auf.
Wie funktioniert das?
Die Passagiere fahren mit dem Elektrobus bis an den Berg. Da steigen sie um in den Dieselbus. Der fährt sie den Berg hoch. Oben steigen sie aus und warten auf den Elektrobus. Wenn der dann nach oben gekrochen ist, dann steigen sie wieder um.
Ach so, wie ein Schienenersatzverkehr.
Richtig, ein Elektrobus-Ersatzbusverkehr.
Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Stimmt, das ist ausnahmsweise nicht mein Ernst. Wie die Dieselbusse in Tirol eingesetzt werden, das wissen wir nicht, aber wir fassen das Ganze gerne nochmal zusammen.
Gerne. Es gibt Elektrobusse, die mit Diesel geheizt werden. Eine Stromheizung haben sie nicht.
Es gibt Elektrobusse, die mit Wärmepumpe heizen, aber das funktioniert nicht richtig.
Deswegen müssten sie mit Strom geheizt werden, das verringert aber die Reichweite und wird nicht gemacht.
Es gibt Elektrobusse, die keinen Berg hochfahren können.
Elektrobusse werden vor der Fahrt in Hallen vorgeheizt. Dafür und für die Starkstromanschlüsse werden extra neue Betriebshöfe gebaut.
Das größte Heizkraftwerk in Berlin heißt übrigens Reuter West und wird mit Steinkohle betrieben.
Der Strom für die Elektrobusse kommt vom Strommarkt. Im Winter ist die Photovoltaik praktisch ein Totalausfall. Ob Windenergie einen Anteil hat, liegt am Wind.
Zuverlässig laufen die Kohlekraftwerke in Polen oder die Kernkraftwerke in Frankreich. Im übertragenen Sinne kann man sagen, dass die Berliner Elektrobusse mit Atomkraft und Kohle fahren.
Da Deutschland immer mehr auf wetterabhängige Energien setzt, muss das Stromnetz für hunderte Milliarden Euro umgebaut werden. Ihr habt richtig gehört, Milliarden Euro. 651 Milliarden Euro laut einer Studie von der Uni Mannheim.
Dafür bekommt man nichts, außer teuren Strom und ein gutes Gewissen. Denn natürlich wird Deutschland damit keinen Klimawandel aufhalten. Wenn es diesen Klimawandel aufgrund des Verhaltens der Menschheit überhaupt gibt, wird Deutschland mit seinem CO2-Fußabdruck diesen Wandel sicher nicht aufhalten. Aber es gibt auch gute Nachrichten.
Dieselbusse.
Nein, Benjamin, Dieselbusse sind die Antwort auf fast alles, aber nicht auf alles.
Feueralarm und keiner bestellt mehr neue E-Busse.
Nein, die erste gute Nachricht, die Elektrobusse sind doppelt so teuer wie Dieselbusse.
Das klingt wie eine schlechte Nachricht.
Wo denkst du hin? Stell dir vor, die Dieselbusse würden pro Stück mehrere Milliarden kosten.
Dann würden unsere Politiker vermutlich gleich besonders viele bestellen, wegen Mengenrabatt.
Richtig. Darum ist es eine gute Nachricht, dass sie nur 600.000 Euro pro Stück kosten.
Wenn das deine gute Nachricht ist, dann will ich auf weitere gute Nachrichten gerne verzichten.
Geht leider nicht. Ich habe noch eine gute Nachricht. Der Klimawandel schreitet weiter voran. Die Westdeutsche Zeitung berichtet, Winter in NRW. Januar war trotz ungewohnt viel Frost zu warm. Schnee, Eisregen und Glätte zum Trotz zeigen Daten des Deutschen Wetterdienstes. Im Vergleich war es im Januar nirgendwo in Deutschland wärmer als in NRW.
Wunderbar. Noch ein letztes Fazit, ja? Also wir bezahlen doppelt so viel für Busse, die nicht mal halb so viel können. Spektakulär.
Ja.
Liebe Basta-Berlin-Gemeinde, wir haben heute Österreichisch gehört. Wir haben Schweizerdeutsch gehört. Wir haben Hochdeutsch gehört. Jetzt kommt eine richtige Fremdsprache. Wir wechseln ins Dänische.
Ja, am 6. Januar haben wir eine E-Mail aus Dänemark bekommen. Dort lebt unser Zuschauer Holger, liebe Grüße, und der schreibt uns: Habt ihr Kenntnis genommen von der Neujahrsrede meiner dänischen Staatsministerin Mette Frederiksen? Ab Minute 11.14 beginnt sie mit der Ausweisungsankündigung für kriminelle Ausländer. Zitat: Wenn Religion und Demokratie aufeinanderstoßen, dann muss Allah weichen und wir wollen euch nicht mehr. Da steckt viel hinter, weil es in Dänemark keine spürbare Ausländerfeindlichkeit gibt. Alle arbeiten auf Steuerkarte hier, integrieren sich in die dänische Kultur, feiern Weihnachten und lieben den König. Wenn nicht, dann gute Heimreise oder Abschiebelager in Ruanda.
Das hat Holger uns geschrieben. Ich konnte es kaum glauben. Und darum schauen wir jetzt gemeinsam rein in die Neujahrsansprache.
Og til jer, som vi har brug for i vores samfund. Man kan godt være dansker, selvom ens livret ikke er frikadeller. Eller makralmadder for den sags skyld. Vi danskere, vi ser ikke ens ud. Og det behøver vi heller ikke. Men vi skal ville hinanden. Og i Danmark er det sådan, at hvis demokrati og religion støder sammen, så er det Gud, der har vigepligt.
Wir werden euch das jetzt übersetzen. Die Rede von Mette Frederiksen ist auf der Internetseite der Regierung auf Englisch übersetzt und wir übersetzen das jetzt wieder ins Deutsche.
Man kann Däne sein, auch wenn Frikadellen nicht das Lieblingsessen sind. Oder Makrele auf Roggenbrot, um genau zu sein. Wir sehen heutzutage nicht mehr alle gleich aus. Und das sollen wir auch nicht. Aber wir müssen bereit sein, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und in Dänemark, wenn Demokratie und Religion aufeinandertreffen, muss Gott weichen.
Die jetzige Ministerpräsidentin war übrigens zuvor Justizministerin. Und sie macht in ihrer Neujahrsansprache klar, was es bedeutet, wenn Ausländer die Demokratie nicht respektieren und wenn sie die Gesetze brechen.
Und derfor til de mennesker, som er kommet hertil og begår kriminalitet. I skal ikke være her. Vi gider ikke jeres vanvidskørsel. Vi gider ikke jeres dominanskultur. I ødelægger verdens dejligste land, og det skal I simpelthen ikke have lov til. Der er ingen, der kan forstå, hvorfor en irakisk mand, der er dømt for brutalt at overfalde en sagsløs person med en golfkølle.
Übersetzt: Deshalb an all jene, die hierher gekommen sind und Verbrechen begangen haben, sie sollten nicht hier sein. Wir dulden weder ihre rücksichtslose Fahrweise noch ihre Kultur der Dominanz. Sie zerstören das schönste Land der Welt. Und das darf nicht zugelassen werden. Niemand versteht, warum ein Iraker, der wegen brutaler Körperverletzung mit einem Golfschläger an einer wehrlosen Person verurteilt wurde, nicht ausgewiesen werden kann.
Das sagt die dänische Sozialdemokratin Mette Frederiksen.
Die alte Nazi-Braut.
Ja. Ihre Partei ist übrigens Teil der Sozialdemokratischen Partei Europas.
Kurz AfD.
Nein, kurz SPE. Und da ist auch eine deutsche Partei Mitglied.
Die AfD.
Nein, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die SPD. Die SPD, die stellt beispielsweise den Regierungschef von Hamburg, ja, Moin Moin und 2G, der Stadt, in der ein Südsudanese neulich eine Teenagerin in den Tod gerissen hat.
Der Mann war über ein UN-Programm nach Deutschland gekommen. Er wurde auf unsere Kosten eingeflogen. Er ist in Deutschland gewalttätig geworden. Die Spirale seiner Gewalt führte dann zum Mord an einer 18-jährigen Iranerin.
Es verdichten sich die Hinweise, dass auch seine Einreise nicht juristisch sauber gelaufen ist, weil eine Sicherheitsüberprüfung nicht korrekt war.
Aber eins kann ich euch ganz sicher sagen. Selbst wenn seine Sicherheitsüberprüfung falsch gelaufen ist, selbst wenn sein eingetragenes Geburtsdatum 1. Januar 2001 eher geraten ist als dokumentiert, selbst wenn er bereits wegen Körperverletzung vorbestraft gewesen wäre oder mit einem Golfschläger einen anderen Menschen verprügelt hätte.
Niemals hätte der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher den Mann abgeschoben. Niemals hätte die grüne Justizsenatorin Anna Gallina den Mann abgeschoben.
Denn schutzbedürftig, das sind immer die anderen. Das sind Iraker, Syrer oder Südsudanesen.
Schaut mal, was die dänische Regierung vor wenigen Tagen angekündigt hat. Zitat: Dänemark plant verschärfte Abschieberegelungen bei Straftätern. Ab einem Jahr Haftstrafe sollen ausländische Straftäter künftig automatisch aus Dänemark abgeschoben werden. Das widerspricht der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Und jetzt fragt euch mal, was wäre, wenn Deutschland diese Regeln seit 10 Jahren anwenden würde? Wie viele Morde wären verhindert worden? Wie viele Tötungsdelikte und wie viele Vergewaltigungen? Nicht, weil man jeden Ausländer abgeschoben hätte, sondern nur die Kriminellen. Das muss sich Angela Merkel fragen lassen. Und Olaf Scholz. Und Annalena Baerbock. Und wie sie alle heißen.
Tja, Leute. Wenn ihr kriminelle Ausländer abschieben wollt, dann habt ihr keine absurde politische Meinung. Ihr lebt nur im falschen Land.
Wenn ihr euer Land liebt, wenn es für euch das schönste Land der Welt ist, wenn ihr eure Demokratie wichtiger findet als das Dominanzstreben einer anderen Kultur, dann seid ihr keine Nazis. Dann seid ihr die dänischen Sozialdemokraten.
Und måske er det særligt i de svære år, at vi skal genfinde troen på, at i morgen bliver bedre end i dag. Det vil jeg i hvert fald gøre mit til.
Das war chinesisch. Nein, das war natürlich dänisch. Ich muss sagen, wenn man sich die Frederiksen mal so über Migration hören redet, dann denkt man sich, ach, so ein bisschen Grönland wäre man doch ganz gern. Oder Dänemark-Verbot wann? Das muss man die SPD fragen.
Ja, in der Tat. Es ist schon wirklich Wahnsinn, dass die sich überhaupt auch im EU-Parlament einig werden. Also SPD ist für mich nur noch so ein Stückwerk, weißt du? In vielen Ländern ja tatsächlich gehen die Sozialdemokraten.
Also es gäbe da so viel zu sagen. Weil Berlin so eine zerstörte, kaputte Stadt ist, haben wir leider kaum Zeit. Denn wir müssen gleich zu Gemeinsam Einsam. Und Herr Gollmer hat heute fast 2 Stunden gebraucht für eine Strecke, die normalerweise etwa 50 Minuten braucht. Vielen Dank dafür.
Ja.
Vereiste S-Bahnhöfe, ja. Obwohl wir Tausalz anwenden dürfen, haben wir nach wie vor seit Wochen vereiste S-Bahnhöfe. Die Straßen sind alle blitzeblank. Die Hauptstraßen, da kannst du mit dem Auto gerne auch wieder 180 in der Innenstadt fahren. Aber nein, die S-Bahnhöfe, die sind nach wie vor voll vereist und massiv gefährlich.
Na klar, aber gehört doch zur Deutschen Bahn. Also Entschuldigung, glaubst du, dass die auch nur 1 Cent aufwenden, um Streusalz zu kaufen?
Was das für ein Sauerhaufen ist. Diese Sauerhaufen-Republik. Berliner Senat, Sauerhaufen, Deutsche Bahn, Sauerhaufen.
Ihr Lieben, erstmal möchten wir uns wieder ganz herzlich bei euch bedanken, nämlich für die ganzen vielen E-Mails und Kommentare, die ihr uns geschrieben habt. Auch für die Unterstützung, dazu kommen wir aber gleich. Wir haben wieder ein bisschen was von euch mitgebracht. Und zwar Kommentare unter der vergangenen Sendung. Die Jasmin beispielsweise hat uns auf etwas hingewiesen, was auch ein paar mehr geschrieben haben. Wir haben ja über Baden-Württemberg gesprochen, letzte Woche.
Aha.
Und da schreibt sie, immerhin, Bavü hat auch Michael Ballweg, Querdenken hervorgebracht und die größten Demos nach Berlin getragen. Bitte nie vergessen. Der Manfred kommentiert aber direkt drunter, schwacher Trost, ein Vernünftiger und ein paar Anhänger und 99,9% Vollhongs. Bavü hat fertig, ganz sicher.
Ich habe neulich eine Theorie gelesen, dass der Protestantismus an sich am Aufstieg von Adolf Hitler schuld ist.
Aha.
Und der Protestantismus ist ja gerade in Baden-Württemberg wirklich berühmt geworden. Von daher muss ich leider sagen, ihr seid Hitler und ihr seid schuld daran.
Aber ich dachte, dass Kretschmann eher Spätzle Mao genannt wird.
Ja, okay, also bei autoritären Führern, da verschwimmen die Grenzen. Aber mir ist noch was zum Thema, während wir das so eben vorgelesen haben, ist mir noch was eingefallen zum Thema Rechts und Nazis. Ich muss wirklich sagen, die demokratisch gewählten Parteien, unsere lieben Altparteien, sollten dringend ihren Kurs massiv wechseln. Die CDU versucht es tatsächlich, aber es ist tatsächlich noch keine klare Richtungsänderung und die SPD traut sich nicht mitzumachen. Die SPD wirkt auch nach wie vor so, als wenn sie davon nicht überzeugt wäre.
Oder es sogar aktiv verhindert, wie beim zweiten Teil sehen.
Ich sage euch, wenn ihr nicht auf gemäßigte, vernünftige Menschen wie uns hört, dann werden da ungemäßigte, unvernünftige Menschen kommen. Und dann wird es hier noch ungemütlicher. Das kann ich euch versprechen, denn die Stimmung kippt hier massiv.
Mhm.
Ich lasse mir das erzählen von Menschen, die mit Menschen reden.
Verrückt.
Und da höre ich dann, was auf der Straße so gesprochen wird.
Mhm.
Ist nicht schön.
Ist nicht schön. Das passt zu The Tux, ein Kommentar von ihm. Er schreibt nämlich, oder sie, weiß ich nicht, ich hatte heute noch ein Gespräch mit einem Türken, welcher mit Flüchtlingen arbeitet, der zu mir sagte, ich kann absolut verstehen, dass man AfD wählt. Er hat genau das gesagt wie der Typ im Webtipp. Er hat schlichtweg Angst um seine Reputation und ist wütend über die Rücksichtslosigkeit dieser Menschen in der Gesellschaft.
Das
ist wohl so. Interessant fand ich auch noch, was Dumba uns geschrieben hat. Wie kann man mit 500 Millionen Euro Steuergeld pleite gehen, obwohl man überhaupt keine nennenswerte Geschäftstätigkeit hat? Da ging es um unser Schredder-Kandidat mit diesen Würmern und Maden, dieser französische Konzern. Ich muss eine Richtigstellung an der Stelle machen. Ich habe die Zahlen recherchiert letzte Woche. Da stand tatsächlich bei den meisten Agenturen 500 Millionen. Die haben sich aber auch nachher berichtigt. Von der EU kamen 200 plus Millionen. Und der Rest wurde durch sonstige Investitionen aus Privat und so weiter finanziert. Also man munkelt, dass es doch 500 waren, 200 von der EU. Trotzdem pleite.
Ich kann das Ganze trotzdem noch nicht glauben. Wie kann man denn 500 Millionen in eine Insektenfarm stecken?
Ja, du, frag mich nicht. Ich würde es ja auch nicht tun.
Hat ja auch nicht jeder wo ein Bürgergeld bekommen oder was? Ich habe hier noch was und das ist eine Zuschrift von Ralf und er bezieht sich auf Thomas Gottschalk. Wir haben ja in der vergangenen Woche mal wieder einen pietätlosen Witz gemacht, nehme ich auf meine Kappe. Naja, so sind wir nun mal jung, ledig, sucht und pietätlos. Und Ralf schreibt, Gottschalk lebt noch, mir geht es besser, ich freue mich wirklich, ich bleibe ich noch erhalten. Also Ralf sagt, Gottschalk hat sich zu Wort gemeldet, er ist möglicherweise auf dem Weg der Besserung, wir freuen uns da sehr drüber.
Das würde mich freuen und wenn er dann im November, ist es ja glaube ich bei der nächsten Aufzeichnung von Wetten, das oder ist ja live, ne, dann ins Studio und die Kaulitz-Brüder da von der Couch schubst, würde mich das ganz besonders freuen.
Ja, die Kaulitz-Brüder und Thomas Gottschalk auf einer Couch, das kann ich mir nur schwer vorstellen.
Ja, das ist richtig. Hier noch ein netter Spruch von Till Eisenspiegel. Hallo zusammen, der fähigste Mitarbeiter unserer Bundesregierung in leitender Funktion ist ein Kupferkabel. Schönen Abend. Nett, ja?
Der Daumen. Ja. Eines Tages wird es der Schredder sein. Wartet mal ab, wenn die wieder zu den Bundeslöschtagen kommen. Wenn die erstmal verstecken müssen, was sie alles angerichtet haben.
Simmerl hat uns geschrieben und zwar nicht ein Kommentar, auch keine E-Mail, sondern freundlicherweise bei Instagram uns kommentiert bzw. eine Nachricht geschickt. Schaut gerne mal auf unsere Social-Media-Kanale basta-berlin, auch bei TikTok. Und Simmerl schreibt, hallo ihr zwei, zum Thema Kindergeld ins Ausland möchte ich euch sagen, wenn ich als Rentner auswandere und mein ganzes Leben Rentenversicherungsbeiträge gezahlt habe, wird meine Rente an das Niveau des Landes angepasst. Gehe ich in ein Land wie die Schweiz, steigt es aber nicht. Der Deutsche ist immer der Depp. Gute Sendung war's.
Wie bitte? Er sagt, wenn er nach Thailand geht, bekommt er das thailändische Rentenniveau? Das glaube ich keine Sekunde. Das glaube ich keine Sekunde.
Das wäre schief.
Wenn du mit einer deutschen Rente nach Thailand gehst, dann kriegst du die deutsche Rente. Und so funktioniert es ja, dass Menschen sich in Thailand ein halbwegs vernünftiges Leben finanzieren.
Das habe ich auch in Ungarn, von Ungarn schon gehört. Das reichen wir nach.
Ja, reich du mal nach. Ich reiche hier gar nichts nach. Ich habe hier eine Meinung.
Richtig.
Genau. Hier kommt noch was von Christiane. Hallo ihr zwei, bei eurem Podcast von gestern bin ich echt vom Stuhl gefallen. So eine Kurden-Demo gab es auch am 24. Januar in Bad Salzuflen und auch in Bielefeld und Detmold. Davon habe ich aber leider keine Videos. Scheint wohl auch dort nicht so schön gewesen zu sein. Und ich weiß, dass es gerade im Berliner Wedding auch wieder eine Demo gab von Kurden, wo es auch wieder zu ordentlich Gehaue geführt hat. Es ist nun mal offensichtlich, dass solche Demonstrationen in Deutschland nicht friedlich bleiben. Und das bringt mich wieder zu diesem allgemeinen Punkt. Also ich kann euch jede Woche Videos zeigen von linken Aufmärschen und Demos oder eben von solchen Veranstaltungen, die sind nicht friedlich. Aber das ist irgendwie kein grob wahrgenommenes Problem. Das wahrgenommene Problem ist dann am ehesten, wenn Antifa-Fotografen in Schnellroda die gesamten Teilnehmer einer Veranstaltung abfotografieren, der Spiegel auch dabei ist und danach die Taz über Ausschreitungen gegenüber Journalisten berichtet, dann guckt man sich das Video an und da wurde einer mit einer Wasserflasche angespritzt. Mit einer Wasserflasche, liebe Taz-Redakteure, ihr seid doch bestimmt mal auf solchen schwarzer Block-Demos. Da seht ihr doch sicherlich auch ganz andere Sachen, wie man mit missliebigen Menschen umgeht. Da geht es nicht um Wasserflaschen, da gibt es ganz andere Drohungen. Aber ich muss übrigens sagen, das Schnellroda-Video, mir hat das auch nicht gefallen. Schaut euch das mal an. Wie da Schnellroder-Leute auf andere losgehen, fand ich auch unangenehm.
Und ein paar Kommentare sind übrigens auch in die Richtung gegangen unter den letzten Videos. Da hieß es, wenn man sich diese Demos, die krawalligen Ausschreitungsdemos da so anschaut, wo sind da eigentlich die Wasserwerfer? Die Wasserwerfer, die im Einsatz waren, als unser Eins auf die Straße gegangen ist, um für das Grundgesetz zu demonstrieren. Das waren Kommentare. Spannende Frage. Kann man ja mal stellen. So, wir haben noch ein Paketchen, das ist hinter dir. Wenn ihr uns übrigens ein Paket schicken wollt oder auch alles Mögliche schreiben wollt, ob Webtipp-Vorschläge und, gerne an redaktion@basta.berlin. Vielen Dank dafür.
Ich habe das in den E-Mails gesehen, dass diese Person mit dem Namen Victoria uns geschrieben hat und ja. Ich wusste auch gleich, wer sie ist.
Siehste?
Victoria, ich bin sicher, wir kennen uns schon länger. Und ich bin gespannt, was du geschickt hast. Eine Papierschlange. Yay. Danke. Deutlich ungefähr gefährlicher als echte.
Bring die nicht auf doofe Gedanken.
Okay, ich weiß, ihr bzw. du, Marcel, wirst dich nicht mehr an mich erinnern. Ha, ha, ich konnte mich ja an dich erinnern. Er vielleicht nicht. Ja, kein Wunder.
Ich habe ja immer ihn zum Erinnern.
Ich habe damals zu Zeiten von Widerstand 2020 öfter mit dir per WhatsApp geschrieben.
Ja.
Auch wegen meiner InBee-App, die du toll fandst. Ich konnte mich nämlich an diese App erinnern.
Ja, die haben wir nämlich als Webtipp auch gehabt.
So, mir ist aufgefallen, dass Benjamin immer konform angezogen ist. Um deinen sehr coolen Style nicht zu ändern, lieber Marcel, habe ich überlegt, dass es doch ein schönes Highlight wäre, wenn du einfach dein Basta-Berlin-Statement anpinnen könntest.
Oh, das ist ein Basta-Berlin-Pin?
Das ist ein Basta-Berlin-Pin.
Wie cool ist das denn? Das ist ein Basta-Berlin-Pin. Da muss ich doch direkt mal an die Michi aus unserem Webshop weitergeben. Zu finden auf basta.berlin. Wie ist denn das, Michi? Wollen wir nicht auch mal so Pins machen? So, jetzt muss ich hier mal... ich könnte natürlich den Herr Gäume fragen, aber den lasse ich so ungern an mein Jackett. Oh, siehst du? Funktioniert super.
Das kommt davon.
Ja, das kommt davon. So, ist da noch ein... Ah, da ist ein zweiter. Du machst das auch dran.
Ich mache das auch dran,
gut. Ja. Ja, das finde ich gut.
Ich kann das sogar.
Ja, das glaube ich. Hier.
Ja, direkt in die Brustwarze gesteckt. Ey, wenn's mal ein bisschen später ist und wir zusammensitzen, erzähle ich euch die Geschichte, wie ich mir die Brustwarze abgeschnitten habe. Aber das machen wir nicht heute.
Super spannende Geschichte.
Ja, dafür müsst ihr erstmal löhnen. Das ist bei Only Basta Berlin. Das ist unsere ganz versteckte Internetseite. Nein, die gibt's nicht. Wir nehmen euer Geld aber trotzdem. Und zwar per PayPal oder per Banküberweisung.
Richtig.
Jeder Euro hilft. Vielen Dank für alle, die schon mitgemacht haben. Ich würde mal sagen, im vergangenen Jahr waren das Hunderte. Sicherlich wart ihr auch dabei. Wenn ja, dann könnt ihr gerne nochmal dabei sein. Wenn ihr letztes Jahr nicht dabei seid und noch einen Euro übrig habt, macht doch dieses Jahr mit.
Alle Infos dazu findet ihr hier unter diesem Video und natürlich auch auf basta.berlin, genauso wie unseren Webshop. Vielen, vielen Dank dafür. Und übrigens schaut gerne mal in unsere Telegram-Gruppe, auch Basta Berlin zusammengeschrieben in dem Fall. Da laufen gerade ein paar Abstimmungen zum Roadtrip oder auch zu künftigen T-Shirt-Motiven. Weil den Aluhut gibt es ja jetzt schon etwas länger, aber wir wollen ein bisschen was Neues. Und da seid ihr natürlich gefragt, schaut da gerne mal vorbei. Und übrigens vielen, vielen Dank für den Button. Ich finde den richtig klasse.
Ich habe hier auch wieder sehr schöne PayPal-Zuschriften bekommen. Mhm. Per PayPal kann man ja, wenn man eine Zahlung leistet, einen kleinen Gruß schicken, zum Beispiel von Jörg. Schenkung für die beiden Schokobrunnen, die uns das tägliche Chaos ertragen lassen.
Ah, ja, das geht auch zurück auf den Wochenstart.
Den Wochenstart, richtig. Da gab es den emotionalen Schokobrunnen Marcel Jopper. Das war wirklich schön. Ich frage mich, wieso ich die Sendung nicht Schokobrunnen genannt habe.
Das weiß ich auch nicht.
Ja, frage ich mich auch wirklich immer noch. Diese Sendung, da hatte ich eben auch schon mehrere Ideen, wie wir sie nennen können. Aber schon wieder alle vergessen. Naja, was soll's.
Ja, hilft ja nichts. Aber vielen, vielen Dank. Und ihr seid der Wind unter unseren Flügeln. Vielen Dank. So. Ich würde sagen, wir starten in unseren zweiten Themenblock und den beginnen wir mit einer wichtigen Frage. Was macht eigentlich eine gute Familienserie aus? Ich würde mal sagen, die muss spannend sein, am besten realitätsnah, wiederkehrende Charakterrollen und ein bisschen was zum Schmunzeln wäre ja auch nicht schlecht, oder?
Haben wir! Lindenstraße und Marienhof waren gestern. Mhm. Hier kommt die neue Kultserie aus dem Hause Basta Berlin. Eine Daily Soap, die wirklich jeden anspricht, weil wir sie auch alle bezahlen.
Oh, klingt mir aber mehr nach einem Melodram. Unsere Telenovela aus dem Regierungsviertel, Arbeitstitel Schlechte Zeiten, schlechte Zeiten.
Oder wie wär's damit? Verbotene Liebe zum Geld.
Mm. Ja, diese Serie ist wirklich verboten gut. Die Story, ein zwielichtiger Familienclan regiert Berlin, an der Spitze der strenge Patriarch und Papa Fritze.
Heute müssen wir handeln. Reine Bekenntnisse allein reichen nicht mehr aus.
Ja, jede Serie braucht einen Bösewicht. Wir haben sogar ein ganzes Kabinett davon.
Ja.
Eine wichtige Rolle spielt dabei auch der verschwenderische Großcousin, das schwarze, rote Schaf der Familie, unser Antifa-Lars.
Und gleichzeitig, und das ist für mich genauso wichtig, will ich hier nochmal betonen, ich habe kein Interesse an einer Eskalation. Ich suche auch keine Eskalation.
Ach was, in der aktuellen Staffel ist die Serie übrigens besonders spannend. Da haben sich die Autoren echt was einfallen lassen. Einige der neuen Handlungsstränge, die wollen wir euch heute vorstellen. Und die sind wirklich originell.
Der erste bringt uns zum unbeliebten Onkel aus Bayern. Eine wiederkehrende Rolle und eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Onkel Magus sorgt immer wieder für Chaos und Ärger. Hier ein Ausschnitt aus der neuesten Episode.
Eine Stunde mehr Arbeit in der Woche würde uns enorm viel Wirtschaftswachstum bringen und ist wirklich nicht zu viel verlangt. An Brückentagen ist Deutschland immer etwas kranker als wann anders. Also braucht es da auch diese Abschaffung der telefonischen Krankschreibung.
Unser Magus. Eine Stunde mehr Arbeit für jeden Bundesbürger, das muss doch wohl drin sein. Außerdem sind die Deutschen dauernd krank. Wenn die alle mal endlich arbeiten würden, dann ging es mit unserer Wirtschaft auch wieder bergauf.
Dieser Mythos hält sich im politischen Berlin sehr hartnäckig. Doch was ist eigentlich dran? Fiktion oder Reality-TV? Was besagen denn die Zahlen?
Na, wir lesen bei merkur.de, Merz zettelt Krankenstanddebatte an. 14,5 sind für Friedrich Merz zu viel. So viele Krankheitstage würden Beschäftigte in Deutschland durchschnittlich ansammeln, erklärte der Bundeskanzler bei einem Auftritt in Bad Rappenau.
Merz und Söder machen immer wieder darauf aufmerksam, dass diese Zahlen im internationalen Vergleich viel zu hoch seien. Und tatsächlich zeigen auch ältere Zahlen der OECD, dass Deutschland beim Krankenstand recht weit vorn liegt.
Aber warum? Das hat gleich mehrere Gründe, die unsere Regierung aber lieber verschweigt. Denn die Zahlen, die sprechen ja schließlich für sich, das sagen sie ja. Aber nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
Die Zahl, die Herr Merz hier zitiert, stammt vom Statistischen Bundesamt aus dem Jahr 2024. Enthalten sind dabei alle krankheitsbedingten Ausfalltage, die in der amtlichen deutschen Statistik als Arbeitsunfähigkeit gelten. Aber ist 14,5 jetzt viel oder wenig?
Wir gehen auf Spurensuche und hören im RBB den Berliner Allgemeinmediziner Dr. Sven Schellberg.
Wir haben während Corona die telefonische Krankschreibung angeführt. Wir machen hier auch viel Videosprechstunde. Das heißt, sicherlich auch einfacher geworden. Man muss nicht mehr zum Arzt hinlaufen, aber muss es umgekehrt natürlich auch sagen. Uns ist es streckenweise halt auch lieb, wenn die Patienten nicht mit schnupfender Nase im Wartezimmer sitzen und noch drei andere Patienten anstecken.
Aha, die telefonische Krankschreibung ist also schuld. Tatsächlich ist die Zahl der Krankschreibungen seit 2022 etwas nach oben gegangen. Vielleicht aber auch, weil die Menschen seit Corona-Maßnahmen und mRNA-Therapie tatsächlich häufiger krank sind.
Steile These. Halten wir uns lieber an die knallharten Fakten. Ob die Zahlen in Deutschland zu hoch oder doch eher zu niedrig sind, kann Friedrich Merz gar nicht wissen. Denn Zahlen aus anderen Ländern sind mit unseren Zahlen gar nicht vergleichbar.
Warum? Erstens, weil in Deutschland jede ärztliche Krankmeldung elektronisch erfasst wird. Das ist in anderen Ländern gar nicht üblich. Oft werden nur Langzeitfälle erfasst, es wird viel mit Schätzungen gearbeitet und auch das System ist oft ein anderes.
Ich ergänze Punkt 1, Punkt 1. Früher war es ja häufig so, dass der Arbeitgeber gesagt hat, erst ab dem dritten Tag krank schreiben. Ja, dann hieß es aber bei vielen Arbeitgebern, bei meinem auch, ab dem ersten Tag krank schreiben. Und so kommst du dann schneller ins System. Ja. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern geregelt ist, so aber nicht. Ich möchte darauf hinweisen.
Ich weiß das.
Das bringt uns zu zweitens. In Deutschland gibt es nur krank oder gesund. In den meisten anderen Ländern gibt es dagegen auch Teilkrankschreibung, etwa in den skandinavischen Staaten oder auch in Österreich und der Schweiz. Das heißt, man arbeitet beispielsweise nur zu 50% und mit dem Krankengeld wird dann die andere Hälfte aufgestockt. Hm.
Drittens, unsere Bevölkerungsstruktur ist nun mal eine andere.
So kann es gehen. Eigentlich ist Eberhard Vogt schon seit 3 Jahren in Rente. Jetzt aber wird er dringend gebraucht. Die älteren Kollegen holen noch aus allem das Beste raus, heißt es hier bei Maba. Und welches Unternehmen möchte auf solche Fähigkeiten schon verzichten?
Mit anderen Worten, im überalterten Deutschland arbeiten immer mehr Senioren. Die sind statistisch gesehen zwar nicht häufiger krank, wenn sie aber mal ausfallen, dann dauert die Genesung länger und das schlägt sich dann auch wieder in der besagten Statistik nieder.
Und viertens, die vergleichsweise gute ärztliche Versorgung in Deutschland führt auch dazu, dass es im internationalen Vergleich auch mehr ärztliche Diagnosen gibt. Und damit mehr Krankschreibungen. Lieber Herr Merz, lieber Herr Söder, unser Vorschlag, weniger Ärzte, weniger Kranke.
Ja, Ja, dann daran arbeitet unsere Regierung ja bereits mit Volldampf.
Ich habe übrigens noch was. Hm. Das hast du jetzt gar nicht drin. Das hat mich ein bisschen überrascht. Hm. Weißt du eigentlich, an welchen Arbeitsplätzen die höchste Krankheitsquote herrscht?
Ja, in den Bundesministerien.
Richtig, in den Bundesministerien. Und am allerhöchsten war sie im Kulturstaatsministerium von Claudia Roth.
Ach, naja, das kann ich allerdings verstehen.
Unter Wolfram Weimer werden da sicherlich ganz andere Seiten aufgezogen. Da wird endlich wieder geleistet.
Und selbst im Gesundheitsministerium von Karl Lauterbach, wo die da doch so eine schöne Tischtennisplatte hingestellt hatten. So, also, mal im Ernst, diese vier genannten Gründe plus sind hauptverantwortlich für die Vorgehensweise, für die vergleichsweise hohen Ausfalltage, weil man es eben nicht vergleichen kann. Das ist nämlich Populismus und wir kennen uns mit Populismus aus.
Und das bringt uns zum nächsten Handlungsstrang in unserer Berliner Seifenoper. Hm. Und wir führen einen neuen Charakter ein. Den langweiligen Schwager aus Süddeutschland, der gerne Polizist geworden wäre.
Weiter ziehen wir alle Register gegen den Linksextremismus. Es gibt heute die Veröffentlichung eines Fahndungskonzeptes gegenüber den Vulkangruppen, die diesen Anschlag auf die Strominfrastruktur in Berlin durchgeführt haben.
Ja, der dösende Dobrindt, echt kein Quotenhit, unser Innenminister.
Bis jetzt. Denn der CSU-Minister will mit voller Härte zuschlagen. Und sein neuestes Gesetz soll die Welt für uns alle ein kleines Stückchen sicherer machen. Die Tagesschau berichtet vor wenigen Tagen.
Ob Sabotage oder terroristische Anschläge wie zuletzt auf die Stromversorgung in Berlin und Brandenburg oder Naturkatastrophen wie das Hochwasser im Ahrtal. Für solche Fälle sollen sich Unternehmen kritischer Infrastruktur künftig besser aufstellen.
Vergangene Woche wurde im Bundestag ein Gesetz zum besseren Schutz der kritischen Infrastruktur verabschiedet. Im Spiegel erfahren wir dazu: Der Bundestag hat das sogenannte Kritis-Dach-Gesetz verabschiedet. Es macht Unternehmen und Teilen der Verwaltung strengere Vorgaben für den Schutz zentraler Institutionen und Anlagen. Dabei geht es sowohl um die Abwehr der Angriffe von Kriminellen als auch um den Schutz der Infrastruktur vor Anschlägen von Extremisten. Mit Zäunen, Zugangsbeschränkungen und einer Identifizierung technischer Schwachpunkte sollen Risiken begrenzt werden, auch um Sabotageaktionen ausländischer Mächte vorzubeugen.
Ah, na das klingt doch gut. Aber so ein höherer Schutz, der kostet ja. Wie viel macht die Regierung denn für das Vorhaben locker?
Warte, da schaue ich kurz nach. Es ist nichts, gar nichts. Also eine direkte staatliche Förderung für konkrete Maßnahmen ist in diesem Gesetz nicht vorgesehen.
Der Bund verlangt also mehr Schutz, will aber nicht mehr zahlen. Mit anderen Worten, egal ob Wasserversorger, Energieunternehmen oder Telekommunikation, die Kosten müssen die Betreiber selbst übernehmen. Das wird natürlich Auswirkungen für uns Verbraucher haben. Denn damit wird unsere Grundversorgung noch teurer werden.
Hm. Und auch unsere Pleitekommunen finden das Gesetz gar nicht so witzig, denn manche Versorger sind ja in kommunaler Hand. Doch es gibt noch mehr Kritik, etwa von der AfD im Bundestag.
Anstatt bestehende Regelwerke zu vereinfachen, schafft die Bundesregierung neue Ebenen, neue Schnittstellen und neue Zuständigkeiten. IT-Sicherheit hier, physische Resilienz dort, europäische Vorgaben natürlich, nationale Strategien, sektorale Sonderregeln. Das Ergebnis ist kein Schutzsystem, sondern ein regulatorisches Labyrinth.
Sagt Arne Rauer, Innenexperte der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und das Beste? Das Gesetz wurde beschlossen, obwohl dort noch gar nicht beziffert ist, wie hoch der Aufwand für Kommunen und Wirtschaft später werden soll. Das will man erst später erarbeiten.
Ja, die Kontrolle wird Ländern und Kommunen dagegen entzogen. Stattdessen will der Bund künftig im Alleingang sensible Daten aus der Privatwirtschaft zentral sammeln. Sicherheitskonzepte, Betriebsabläufe, interne Strukturen und vieles mehr.
Die staatliche Kontrolle weitet sich aus, ebenso wie die Bürokratie. Und man kann ja auch mal die Frage stellen, wie sicher ist es denn überhaupt, sensible Daten hunderter Unternehmen zentral zu sammeln? Aber was soll schon schief gehen?
Hm. Und damit kommen wir wieder zurück zu unserer TV-Familie. Es wäre ja langweilig, wenn in unserer Blockbuster-Serie nicht auch ein paar interne Intrigen gesponnen würden. Machtkampf und Hinterlist. Unser nächster Protagonist ist der linksgrüne Klimakarsten aus dem Osten.
Ich glaube, dass wir aufgrund der Erfahrungswerte, die viele Menschen jetzt mit Elektrowagen machen, die gut sind, die super fahren, weniger Instandhaltungsaufwand auch haben, auch noch steuerbefreit sind, was die Kfz-Steuer betrifft und Spaß machen beim Fahren, glaube ich, werden wir ein exponentielles Wachstum sehen.
Sagt Umweltminister Carsten Schneider. Exponentielles Wachstum. Ich finde, die Corona-Zeit hat uns alle gelehrt, dass Politiker mit diesem Begriff sehr vorsichtig sein sollten.
Ja, es ist übrigens auch kein Geheimnis, dass Herr Schneider ein besonderer Freund von Klimaschutz ist. Leider oft im Gegensatz zum Umweltschutz.
Ich interveniere. Meine persönliche Meinung ist, dass Herr Schneider der Klimaschutz scheißegal ist. Herr Schneider geht es vor allem um Herrn Schneider.
Ah ja.
Herr Schneider ist aus meiner Sicht der Politiker, den du überall hinkleben kannst. Das ist jetzt mal Klimaschneider, dann wäre das Rüstungsschneider.
War mal der Ostbeauftragte Schneider.
Der Ostschneider. Der kann Waffenschneider sein. Der Schneider kann wirklich alles. Das ist ein ganz besonderes Chamäleon-Talent. Ich hoffe bloß, wir kommen nicht mal irgendwann mal auf die Idee, dass wir alle Seen verschmutzen müssen. Dann brauchen wir einen Politiker, das ist dann der Seen-Verschmutzen-Schneider. Das ist meine persönliche Meinung von Ihnen, Herrn Schneider.
Und Herr Schneider befürwortet übrigens auch enge CO2-Grenzwerte und eine schnelle Wende hin zur sogenannten Klimaneutralität.
Ja, weil er immer noch glaubt, dass es opportun ist. Aber wart mal ab, Klimaschneider. Damit eckt er nicht nur in der Wirtschaft an, sondern auch in Teilen des Koalitionspartners. Bei CDU und CSU. Und vor wenigen Tagen erreicht uns in diesem Zusammenhang folgende Meldung, gelesen bei der Tagesschau. Klimaklage gegen Bundesregierung erfolgreich. Die Bundesregierung muss das Klimaschutzprogramm nachbessern. Das 2023 beschlossene Programm reiche nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen, urteilte das Bundesverwaltungsgericht. Moment mal, Herr Joppa. Ja. Das Gesetz, was die Scheißgrünen
mit der SPD
und den Scheißliberalen gemacht haben, reicht noch nicht aus. Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht parat, was dieses Gesetz besagt. Aber wenn schon die Grünen es erlassen haben und wenn es noch nicht ausreicht, dann gnade dir Deutschland.
Ja, das ist sehr unangenehm und bedeutet im Klartext, das Gericht zwingt die Bundesregierung, mehr CO2 einzusparen, um das selbstgesteckte Ziel zu erreichen. Und das lautet Klimaneutralität bis 2045.
Die Deutsche Umwelthilfe sagt darum, wir brauchen jetzt ein Tempolimit, ein günstigeres Deutschlandticket und den Abbau von Subventionen wie dem Dienstwagenprivileg.
Komisch. Sind das nicht alles auch alte SPD-Forderungen, die man aber gegen den großen Koalitionspartner leider nicht durchsetzen konnte?
Stimmt. Aber sag mal, wie finanziert sich die Deutsche Umwelthilfe noch gleich?
Ja, es gibt natürlich Spenden und Mitgliedsbeiträge. Die machen ungefähr so ein Drittel der Einnahmen aus.
Und sonst?
So rund 10-15% kommt von internationalen Klima-NGOs und Stiftungen, wie zum Beispiel von der Rockefeller Foundation oder der Open Society Foundation von George Soros.
Okay, da bleibt ja noch der Großteil. Woher stammt der?
Na, zum Beispiel von dem hier.
Der Kampf gegen die Klimakrise und der Schutz der biologischen Vielfalt. Als neuer Bundesumweltminister mache ich mich dafür stark.
Wie bitte? Klimakarsten schon wieder? Dann ist der auch noch Deutsche Umwelthilfenkarsten. Und tatsächlich, das aktuell SPD-geführte Bundesumweltministerium hat die Deutsche Umwelthilfe über die letzten Jahre mit mehreren Millionen Euro an Steuergeld mitfinanziert. Zumeist über die Förderung spezieller Projekte.
Also verstehe ich das richtig. Die Regierung bezahlt eine NGO, die dann wiederum gegen die Regierung klagt, damit die Regierung dann ihre Klimaziele nachschärfen muss. Wie clever.
Denn dann können Regierung und vor allem SPD sagen, also an uns lag es jetzt ja gar nicht. Die böse Umwelthilfe hat uns gezwungen und jetzt müssen wir uns leider fügen.
Und darum lesen wir direkt am Tag des Urteils bei der Tagesschau, die Bundesregierung reagierte umgehend. Sie wolle bis Ende März ein neues Programm zum Klimaschutz vorlegen.
Und federführend ist dabei natürlich, welche Überraschung, SPD-Minister Carsten Schneider.
Das ist der Stoff für eine packende Serie.
Ja, und ich weiß noch ganz genau, dass wir über genau solche Dinge in der Europäischen Union auch schon vor vielen Monaten berichtet haben.
Klar.
Der Trick ist also gar keine deutsche Erfindung. Der Trick funktioniert immer da, wo man gewisse Dinge umsetzen möchte und macht sie so rechtssicher und wäscht die eigenen Hände in Unschuld. Wow, das klingt wie eine verdammte Verschwörung.
Und eine gute Serie. Also ich meine, geheime Deals, schmutzige Tricks und der Zuschauer wird ständig an der Nase herumgeführt. Spannend.
Aber eine fehlt noch auf der Besetzungsliste. Sie ist sowas wie die weibliche Hauptrolle. Die soziale Tante aus dem Ruhrpott, die für uns alle nur das Beste will.
Der Sozialstaat soll einfacher und schneller werden, verspricht die zuständige Bundesministerin.
Von Anfang an war klar, dass es nicht um Leistungskürzung geht, sondern wirklich das Schutzniveau, was wir jetzt haben, zu erhalten.
Ach so, das war das Ziel. Das klang beim Kanzler und der groß angekündigten Sozialstaatsreform vorher aber irgendwie anders.
Welche Probleme haben wir denn aktuell? Warum ist eine Reform denn überhaupt erst notwendig? Na, weil wir einfach zu viel ausgeben und zu wenig einnehmen.
Aber Kern der Reform ist nun nicht etwa ein Abbau der über 500 verschiedenen Sozialleistungen in Deutschland, sondern eine Bündelung. Aus 4 überlasteten Behörden sollen dann 2 mega überlastete Behörden werden.
Sprich, Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, kommunale Sozialämter und Familienkasse werden zusammengeführt. Und es entstehen 2 neue Behörden, eine für Erwerbsfähige und eine für Nicht-Erwerbsfähige.
Durch geringere Freibeträge sollen Leistungsbezieher außerdem zu Mehrarbeit motiviert werden. Aufwendige Einzelprüfungen soll es nicht mehr geben, sondern mehr Pauschalbeiträge.
Also was ist jetzt genau Sinn und Zweck der Reform? Tante Bärbel erklärt.
Viele Bürgerinnen und Bürger scheitern an diesem Sozialstaat, obwohl sie Anspruch auf Leistungen haben, sie aber nicht bekommen, weil sie an diesen bürokratischen Hürden scheitern und dass es nicht schnell genug geht, nicht digital ist.
Der Sozialstaat ist zu teuer und wird auch immer wieder missbraucht. Die Antwort der Regierung darauf ist darum ein leichterer Zugang und unkompliziertere Zahlungen.
Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Du? Du? Oder du? Wer ist denn bisher leer ausgegangen? Ding dong, schönen Tag. Beziehen Sie eigentlich schon Sozialleistungen? Warum denn nicht? Wir helfen gern.
Statt Einsparung befürchten Experten stattdessen sogar Mehrkosten von rund 4 Milliarden Euro.
Was für eine Wendung. Für manche Zuschauer war diese Entwicklung vielleicht etwas vorhersehbar, aber die Autoren haben sich wirklich Mühe gegeben, damit es nicht zu langweilig wird.
Schlechte Zeiten, schlechte Zeiten. Berlin Tag und Macht. Unsere Daily Soap mit Gruselfaktor. Trotz sehr schlechter Quote leider weiter auf Sendung.
Und solange sie nicht vom Bürger an der Wahlurne abgesetzt wird, heißt es auch in der kommenden Woche wieder.
Und deswegen müssen wir mehr arbeiten.
Ist wirklich nicht zu viel verlangt.
Wir wünschen gute Unterhaltung.
Ja, so nämlich. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Webtipp. Mhm. Und der dreht sich in dieser Woche um eine Doku-Reihe. Genauer gesagt um eine ganz bestimmte Folge. Es geht um den YouTube-Kanal von Kai Stut. Der hat ein neues spannendes Projekt.
Kai Stut ist Fotograf, Filmemacher und er war einst Medienbeauftragter im Bundesvorstand der Partei Die Basis. Jetzt ist er wieder an die Kamera getreten und hat eine Doku-Reihe mit dem Namen Friedvolle Krieger geschaffen. Darin werden Menschen porträtiert, die sich durch ihren Kampf für die Meinungsfreiheit durchaus Namen gemacht haben. Bei und euch und bei uns.
Und in Folge 3 geht es endlich um Benjamin Golme und Marcel Joppa.
Ich glaube, das ist möglicherweise für die Rückseite der DVD geplant.
Es geht um Milena Preradovic.
So.
Ein wirklich spannender Film. Er geht auch zu Herzen. Und hier kommt für euch ein kleiner Ausschnitt.
Ich hatte meine erfolgreiche Zeit. Dann hatte ich meine unerfolgreiche Zeit. Ja? Ich weiß genau, wie das ist, wenn es gerade gar nicht gut läuft. Das ist so ein bisschen Achterbahn gewesen immer in meinem Leben. Und das ist auch gut so, weil so lernst du durchaus zu reflektieren. Wenn du immer erfolgreich bist, dann hast du ein Problem mit Leuten, die es nicht sind, weil du das nicht verstehst. Nicht, weil du die verachtest oder so. Du verstehst sie nicht. Wieso? Ne? Du kriegst keine Verbindung. Aber wenn du das selber kennst, wenn du weißt, wie das Leben halt so spielt und zack, gerade noch gefeiert, dann jetzt keinen so richtig tollen Job oder so, ne? Das gibt's ja alles, habe ich alles erlebt. Dann hast du auch viel mehr Verständnis für die Welt, für deine Mitmenschen.
Milena Preradovic, Friedvolle Krieger heißt der Film, zu finden auf dem YouTube-Kanal von Kai Stut. Und wir haben das Ganze natürlich unter der heutigen Folge auch nochmal verlinkt.
Ja, ich freue mich schon auf Ausgabe 4, Friedvolle Krieger, Paul Brandenburg.
Das ist, glaube ich, tatsächlich Teil 4. Ja. Oder 2, ich bin mir nicht sicher.
Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Da bin ich dabei, da machen wir es wieder als Webtipp.
Siehste?
Schreddern wir irgendwas?
Ja, wir schreddern. Ich habe dir was von Welt.de mitgebracht.
Okay, und dein Drucker macht es jetzt auch nicht mehr so richtig? Oder was ist hier passiert?
Da war Werbung. Die habe ich wegretuschiert, aber die über... Egal. Ich habe dir das hier handschriftlich hingeschrieben.
Okay, Welt schreibt, es bringt... EU. EU bringt... Ich kann alle Schriften lesen außer deine.
Das ist wahr.
EU bringt so viele Gesetze auf den Weg, seit 15 Jahren nicht mehr.
Ja.
Was jetzt? Vor 12 Monaten versprach die Präsidentin der EU-Kommission einen beispiellosen Abbau von Bürokratie. Tatsächlich gab es 2025 unter Ursula von der Leyen sogar noch mehr neue Rechtsakte als in den Jahren zuvor. 2025 brachte die Behörde 1456 Rechtsakte auf den Weg.
Und wer das jetzt aufgeschlüsselt haben will, gar kein Problem. 21 Richtlinien, 102 Verordnungen, 137 delegierte Rechtsakte sowie 1196 Durchführungsrechtsakte. Und du hast mich gebeten...
Ja, ich wollte das jetzt eigentlich gar nicht aufgeschlüsselt haben, aber du machst heute sowieso nicht das, was ich von dir will. Du bist heute richtig renitent. Jung, wild und renitent, das ist Marcel Joppa.
Ja.
Meine Anmerkung dazu... Ja, warum macht die Europäische Union denn das? Warum macht die Europäische Kommission das? Das ist so ein bisschen wie bei diesem Herrn Schneider von der SPD. Meines Erachtens ist Ursula von der Leyen ja auch sowas wie unsere Allzweckwaffe. Was war die Frau nicht? Schredder-Uschi, Handy-Uschi, Biotech-Uschi, Pharma-Uschi, Waffen-Uschi, sie war schon alles. Das Wichtigste ist aber, dass sie die Uschi ist. Die einzig wahre Uschi, die mächtige Uschi, die mächtigste und agilste Kommissionspräsidentin aller Zeiten. Und deswegen wird sie es niemals zulassen, dass da wirklich entbürokratisiert wird.
Nein.
Denn Bürokratie ist Macht.
Ja.
Jede Verordnung, mit der sie anderen Leuten vorschreiben kann, was die Leute tun müssen, ist eine Form von Macht.
Mhm.
Sie gibt vor, wie die Dinge zu laufen haben.
Mhm.
Und das ist verdammt attraktiv und darum funktioniert das auch nicht.
Und verdammt teuer für uns übrigens.
Genau. So, richtig. Das ist auch schön. Das stammt übrigens auch aus der Welt. Ich wollte es nur vorlesen, weil wir es bislang die letzten Tage noch nicht gemacht haben. Kaya Kallas nennt Ursula von der Leyen intern Diktatorin.
Nein!
Ursula von der Leyen sagt, danke. Wir kennen uns.
Das allererste Mal, wahrscheinlich auch letzte Mal, dass ich mit Frau Kallas einer Meinung bin.
Ja, weg damit. Diktatorin ist ein hartes Wort.
Habe ich ja nicht gesagt.
Weißt du, wer mir wirklich Sorgen macht?
Mhm. Herr Schneider?
Nee, Herr Schneider ist bloß das Licht verlöscht. Irgendwann genauso, wie es aufgegangen ist. Wer mir wirklich Sorgen macht, ist der Bundeskanzler. In der Rede, die du da auch heute wieder zitierst, da hat er ja auch gesagt, sind denn die Schweizer genetisch so anders als die Deutschen? Also ein deutscher Regierungschef, der zum Führer in Europa werden will und über Genetik schwafelt.
Hi.
Das brauchen wir wirklich nicht.
Nee, brauchen wir nicht. Wir sind aber erstmal wieder durch für heute. Könnte sein, dass diese Folge den ein oder anderen verunsichert hat, aber es sind ja auch unsichere Zeiten. Glücklicherweise gibt es da draußen Politiker und Parteien, die uns nach bestem Wissen und Gewissen von allem Schaden fernhalten.
Ich finde es auch nicht richtig, dass man da immer die Sorgen und Nöte der Bevölkerung ernst nehmen muss. Was haben die denn für Sorgen und Nöte? Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht verstehen.
Ja, das ist schade. Das war übrigens eine Kommunalpolitikerin der Sozialdemokraten. Ganz oben an der SPD-Spitze sieht es natürlich ganz anders aus. Die kümmern sich durchaus um Sorgen und Nöte, nur leider nicht um unsere.
Wohl wahr. Aber ihr macht das ja vielleicht, wenn es um unsere finanziellen Nöte oder Sorgen geht. Vielen, vielen Dank für alle, die uns bereits unterstützt haben oder es noch werden. Die BZ, die Basta-Einzugszentrale, ist geöffnet. Jeder Euro hilft, 2 Euro doppelt und so weiter. Findet ihr alles entweder hier unter dem Video oder auf basta.berlin. Das ist unsere Webseite. Findet ihr auch den Webshop. Ja, genau. Und ansonsten schreibt uns eine E-Mail an redaktion@basta.berlin.
Mir ist übrigens wieder eingefallen, wie ich die Sendung nennen möchte.
Ja.
Entweder Dieselbusse oder die Null-Minuten-Stadt oder irgendwas aus dem zweiten Teil, was mir jetzt wieder entfallen ist, was mir sicherlich in 10 Minuten wieder einfallen wird.
Irgendwas mit Schneider?
Berlin Tag und Macht. Das war's, glaube ich.
Tag und Macht.
Mal schauen, was es wird. Ihr werdet es erfahren, wenn diese Folge erscheint. Nächste Folge ist dann 311. Die kommt am Donnerstag, den 12.02.26 und am Montag. Da hören wir uns wieder am Wochenstart.
Ja.
Und ihr könnt auch gerne nochmal gemeinsam einsam nachhören, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das lief am Dienstag live bei YouTube.
Mhm.
Ich bin überall mit dabei. Ich freue mich. Mein Name ist Benjamin Golme. Wir sehen und hören uns demnächst wieder.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.